Das gezielte Töten von Demonstranten in den Straßen von Teheran und anderen iranischen Städten zeigt, was es bedeutet, als freiheitsliebender Mensch dort zu leben. Mullahs und Revolutionswächter führen einen Krieg gegen das eigene Volk. Ausgerechnet auf Donald Trump setzt die Opposition ihre Hoffnung, das Regime davonzujagen. Und auf eine Figur aus der iranischen Vorvergangenheit, den Sohn des letzten Schah. Derweil die Europäer weiterhin uneins sind, ob Terroristen auf eine Terrorliste gehören. Massenproteste im Iran hält sich das Mullah-Regime jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Azadeh Samiridat ist bei uns von der Stiftung Wissenschaft und Politik und dort Leiterin der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Um das noch zu präzisieren, sie sind Iran-Analystin beim SWP. Zugeschaltet aus Köln, Professor Clemens Fischer. Sie lehren an der Universität zu Köln internationale und Außenpolitik. Anja Schöck vom Tagesspiegel hier in Berlin, Mitglied der Chefredaktion und in der Chefredaktion verantwortlich für internationale Politik in der Berichterstattung. Und schließlich Tim Guldimann, Politikwissenschaftler und ehemaliger Diplomat. Sie waren von 1999 bis 2004 Schweizer Botschafter im Iran. Da hatten Sie eine Menge zu tun, weil die Schweiz ja im Iran die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika vertritt. Sie betreiben einen politischen Podcast mit dem Titel Debatte zu dritt. Frau Samiridat, das Regime in Teheran hat ja jetzt quasi die Schotten dicht gemacht, die Kommunikation innen wie nach außen quasi unterbrochen, kein Internet mehr, Social Media Kanäle dicht, kaum noch, dass das Telefon funktioniert, alle anderen öffentlichen Einrichtungen, Infrastrukturen auch nicht. Es ist ja schwer zu sagen, was da gerade passiert, aber können Sie etwas über die aktuelle Situation im Iran sagen?
Also was wir erleben, ist eigentlich beispiellos. Die Brutalität in der Niederschlagung hat ein Ausmaß angenommen, was wir so nicht kannten. Wir haben ja seit jetzt fast 5 Tagen im Grunde genommen einen nationalen Internet-Blackout. Darüber hinaus sind also nicht nur Internetverbindungen gekappt worden, sondern zum Teil eben auch Festnetzanschlüsse. Es sind auch Handyverbindungen gekappt worden. Es war also sehr, sehr schwierig, überhaupt selbst innerhalb des Landes untereinander Verbindungen aufzunehmen. Mittlerweile hat sich da ein bisschen was getan. Aber bemerkenswert ist, dass Iran also nicht nur sozusagen die Internetverbindung gekappt hat, sondern auch das sogenannte nationale Netz, das sie ja eigens dafür aufgebaut hatten, in solchen Protestsituationen eben auf ein nationales Netz zurückgreifen zu können, während sie das Netz für Protestierende abschalten. Das haben sie diesmal auch ausgemacht. Das heißt, die Lichter sind komplett ausgegangen. Und das war leider eben auch ein sehr bedrohliches Omen. Und es haben sich alle Befürchtungen tatsächlich bewahrheitet. Wir haben eine ganz brutale Niederschlagung gesehen. Wir haben jetzt verifiziert, mindestens schon 2000 Tote. 800 werden gerade noch mal Fälle geprüft. Es könnten weitaus mehr sein. Das heißt, die Lage ist dramatisch, muss man leider sagen.
Herr Guldimann, nach dem, was jetzt da noch nach draußen dringt, ist ja so gut wie gar nichts mehr. Man sieht zwar immer wieder Bilder von Massenprotesten über Handykamera aufgenommen. Nachts traut man sich dort nicht mehr an die Straße. Das kann lebensgefährlich werden. Das Regime behauptet ja, es hätte die Lage im Griff. Sieht es so aus, dass auch dieses Mal, wie schon so oft, es den Mullahs gelingt, die Proteste zu ersticken?
Ich glaube, die Reaktion des Regimes zeigt eine ganz enorme Nervosität. Ich glaube, das Regime hat Angst um die eigene Existenz angesichts dieser Massendemonstration. Von daher auch eine enorme Brutalität, was Sie schon erwähnt haben, die weit über das hinausgeht, was man vor 3 Jahren gesehen hat, während dieser von kulturellen Fragen getragenen, zuerst Frauenbewegung, dann generelle Bewegung, während dem jetzt geht es um wirtschaftliche Fragen. Das ist so desolat für die weitesten Teile der Bevölkerung. Und in dieser Situation zu sehen, das Regime hat Angst. Was nicht bedeutet, dass es zusammenklappt, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Brutalität ist ganz erschreckend.
Herr Fischer, welche Rolle nimmt denn eigentlich Europa jetzt in dieser Situation ein? Wir kommen gleich noch auf die Reaktion der USA. Aber welche Rolle nimmt Europa in dieser Situation ein? Sind wir da komplett außen vor?
Wir spielen an sich genau dieselbe Rolle, die wir auch im Nahostkonflikt üblicherweise spielen und auch im Konflikt in der Ukraine. Wir versuchen zwar durch Sanktionen, die wir irgendwie im Ministerrat durchbekommen, mit einzugreifen. Aber letztlich hat Europa auch hier keinen Hebel in der Hand, der uns ermöglichen würde, selbstständig in der Region tätig zu werden. Das heißt, allenfalls unterstützend, aber eigentlich eine Schattenrolle.
Frau Jelaschek, jetzt haben die USA in Person ihres Präsidenten auch angedroht, im Iran einzugreifen, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch. Trump hat, und er hat es sogar noch verschärft heute, hat gesagt, also die Iraner aufgefordert, stürzt euer Regime, Hilfe ist unterwegs. Wer wirtschaftlich mit dem Iran kooperiert, das sind eine ganze Menge Länder, Russland, China, aber eben auch das NATO-Land Türkei oder Brasilien, denen drohen 25% auf die Waren, Zölle auf die Waren, die diese Länder in die USA einführen. Welches Interesse steckt da dahinter? Hat Donald Trump sein Herz für den Freiheitskampf der Iranerinnen und Iraner entdeckt?
Zunächst eine kurze Anmerkung. Auch Deutschland könnte davon betroffen sein. Deutschland zählt auch zu den Ländern, die in den Iran importieren, weiterhin trotz der Sanktionen, die das natürlich massiv eingeschränkt haben in den vergangenen Jahren. Zu Ihrer Frage, welche Interessen verfolgt Trump mit Blick auf den Iran? Vorweg jedenfalls nicht das Ziel, dass die Iranerinnen und Iraner künftig in Frieden und Freiheit leben. Das ist kein Wert für ihn. Das zeigt er innen wie außenpolitisch, gerade außenpolitisch mit Blick auf Venezuela und Grönland beispielsweise, innenpolitisch, wenn wir an seine verächtlichen und diskreditierenden Bemerkungen über Proteste im eigenen Land denken. Seine Interessen mit Blick auf den Iran sind natürlich Israel, die Sicherheit Israels zu gewährleisten, dann das iranische Atomprogramm zu beenden. Die Schläge während des 12-Tage-Kriegs konnten es zwar zurücksetzen, aber eben nicht beenden. Dann natürlich die iranische Unterstützung für Proxys in der Region, zum Beispiel die Houthis im Jemen, die Hezbollah im Libanon, die irakischen Milizen, diese Unterstützung zu beenden und dann auch die strategischen Verkehrswege in der Region, beispielsweise die Straße von Hormuz, zu sichern.
Und die Achse Moskau-Peking auch zu knicken, die ja, das Mittelstück ist ja der Iran eigentlich für diese Achse, die sich ja, die antiwestliche Achse.
Das spielt natürlich auch in dieses Puzzle mit rein. Die Frage ist, wie weit ist Donald Trump bereit, dafür zu gehen, um diese Ziele zu verfolgen? Sie haben gerade schon erwähnt, er hat verkündet, die 25% Strafzölle auf Länder zu verhängen, die mit dem Iran Handel betreiben. Das ist jetzt erstmal ein diplomatischerer Schritt als einen Militärschlag. Heute wird er dazu gebrieft werden, welche verschiedenen Optionen es mit Blick auf den Iran gibt. Aber ob er tatsächlich so weit geht, militärisch zu intervenieren, steht derzeit noch zur Debatte.
Moment, 25% Zölle gegen China, gegen Indien. Glauben Sie dran?
Die kämen, also wenn ich das richtig verstanden habe, auf die schon vorhandenen Zölle noch obendrauf.
Ja, aber Moment, er macht Ankündigungen. Morgen früh erklärt er das Gegenteil. Und die Sache liegt doch so, dass sein primäres Interesse ist China. Dass wenn er sich dort arrangieren kann irgendwie, würde er sicher nicht diese Frage eskalieren lassen wegen Iran. Und ich glaube nicht daran, dass diese 25% Zölle gegen China kommen.
Jetzt kommen aus Sicht von Khamenei, dem obersten religiösen Führer, da sicherlich die Einschläge auch immer näher. Es ist ja nicht das erste Mal, dass das Land von Protesten heimgesucht wird. Die ist ja in letzter Zeit auch häufig passiert. Wir haben gesagt, oder Sie haben gesagt, es ist ja vor allen Dingen die wirtschaftliche Lage im Iran. Aber ist das wirklich der einzige Grund für diese gewaltigen Proteste, die ja wiederum, Sie haben es gesagt, diese unglaublich brutale Gegenwehr erzeugt? Geht es da nur um wirtschaftliche Fragen?
Ich habe nicht von wirtschaftlichen Gründen gesprochen, aber die sind natürlich ein ganz wesentlicher Faktor. Was wir sehen, ist eine ganze Melange an Krisen, die selbst für eine sehr krisengebeutelte Bevölkerung, die ein solches Stadium ja eigentlich gewohnt ist seit über 45 Jahren, jegliches Maß übersteigt. Wenn wir allein die letzten 12 Monate uns anschauen, dann sehen wir, wie der Währungsverfall sich niedergeschlagen hat, wie die Teuerungsrate eigentlich explodiert ist. Also allein Lebensmittelpreise sind um 70% gestiegen. Ja, das sind wirtschaftliche Beweggründe. Aber wir haben auch Wasserknappheit, Dürre erlebt, regelmäßige Stromausfälle, selbst in einer Millionenmetropole wie Teheran. Das muss man sich erst mal vorstellen, dass sich die iranische Bevölkerung an solche Zustände gewöhnen sollte. Wir haben den 12-Tage-Krieg erlebt. Das heißt, die iranische Bevölkerung ist aus der Luft bombardiert worden. Sie sind auch da noch unter Schock. Wir haben eine Protestbewegung nach der anderen erlebt in den letzten 5, 6 Jahren. Also landesweite Proteste, wo wir gesehen haben, wirtschaftliche Aspekte sind auf kulturelle, gesellschaftspolitische und ganz Demokratie quasi fordernde Maßnahmen gestoßen. Das heißt, es ist eine ganze Melange an Krisen, an Problemen, die eindeutig zeigen und für ganz viele, die nun auf den Straßen sind, es geht nicht mehr vorwärts mit diesem Staat. Es gibt in keiner Weise irgendwelche Anzeichen darauf, dass sich die Lebenssituation verbessert, weder gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, außenpolitisch, innenpolitisch, sicherheitspolitisch. Das heißt, man ist an einem Punkt, wo man sagt, dieser Staat ist nicht mehr funktionsfähig und wir haben keine andere Chance, keine andere Wahl, als auf die Straßen zu gehen, unser Leben einzusetzen dafür, um etwas fundamental bewirken und verändern zu können.
Herr Fischer, es ist ja eine Protestbewegung in der jüngeren Vergangenheit, hat ja besonders viel Aufsehen erregt, die Frauenprotestbewegung Jin Jihan Azadi, also Frauenfreiheit leben, die ja auch letztendlich dann mit Blut erstickt worden ist oder in einem Blutsumpf erstickt ist. Ist das dieses Mal anders, diese Protestbewegung? Sind die Voraussetzungen da andere? Ist die Situation für die Protestierenden wie für die Machthaber eine andere?
Ich glaube ja. Wir erleben ja, dass diese Protestwelle letztendlich vom großen Basar in Teheran ausgegangen ist. Die Wirtschaftstreibenden revoltieren, die Währung sackt immer mehr ab, das Geschäft flaut ab. Und die haben es geschafft, diese Protestwelle sofort nach außen zu tragen und durch soziale Medien. Das war auch der Grund, warum dann das Mullah-Regime sofort das Internet gekappt hat. Durch soziale Medien diese Protestwelle über das ganze Land auszubreiten. Und so tragisch der Untergang dieser Frauenbewegung gewesen ist, es hat aber auch gezeigt, dass sogenannte Single Issues letztendlich von der Bevölkerung nicht ganz massiv mitgetragen. Jetzt aber, und das ist die große Gefahr für das Mullah-Regime, staut sich der komplette Frust, der in der Bevölkerung herrscht, sei es durch die Revolutionswächter, sei es durch die religiösen Vorschriften der Mullahs, sei es aber auch vor allem durch den wirtschaftlichen Untergang des Landes und die Hilflosigkeit gegenüber den Amerikanern, kommt zu einer Mischung, die extrem explosiv ist. Und ich gebe Herrn Guldemann recht, also Trump sagt heute Zölle, morgen sagt er, Zölle wollen wir nicht. Wenn ich die Protestbewegung wäre, würde ich ganz offen gestanden mich ja nicht unbedingt darauf verlassen, dass Trump als Heilsbringer dient. Denn Sie haben auch ganz kurz den militärischen Aspekt angesprochen. Wir haben vor wenigen Tagen erlebt, das ist am 3. Jänner oder Januar, dass die Amerikaner in Venezuela den Machthaber, den Präsidenten herausgeholt haben. Völlig andere Situation hier im Iran. Die Wege, eine derartige Aktion durchzuführen, sind extrem lange. Das heißt, Sie müssten große Strecken überwinden, um überhaupt nach Teheran zu kommen, wenn sie es aus der Luft machen. Das heißt, das sind hier ganz eindeutige Grenzen. Ich gehe auch davon aus, dass Trump keine militärische Intervention macht. Mhm. Aber das große Problem der Mullahs ist, dass eine breite Bevölkerungsschicht langsam aber immer mehr explodiert. Und man wird es auf Dauer nicht niederkartätschen können.
Gut, es ist ja kolportiert worden letztes Jahr bei dem sogenannten 12-Tage-Krieg, also im Zusammenhang mit der Bombardierung der iranischen Atomanlagen, dass das israelische Militär auch in der Lage wäre, Khamenei persönlich da ins Visier zu nehmen. Herr Guliman, wenn man sich die iranische Gesellschaft ansieht, Sie waren dort 5 Jahre Botschafter gewesen, gibt es da nur die Mullahs und die Geistlichkeit und dann die Revolutionsgarden, die ja quasi diese Macht sichern? Oder gibt es da auch noch andere, die das Regime stützen? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Stadt-Land-Konflikt im Iran? Für uns ist das ja oft ein Rätsel, wie dieses Land überhaupt funktioniert gesellschaftlich.
Also es gibt eine Elite. Und das ist weniger klerikal, als man sich denkt, wenn man von Mullah-Regime spricht, man würde vielleicht besser von den Revolutionsgarden, die wirklich die wirtschaftliche Macht und die Macht der Sicherheitskräfte in ihren Händen haben. Und dann gibt es natürlich den ganzen Apparat der politischen Macht. Und diese sind ideologisch recht eng miteinander verbandelt. Das heißt, was man jetzt nicht sieht, sind Brüche innerhalb dieser Eliten. Aber was man sieht, ist eine grundsätzliche Konfrontation mit einer Bevölkerungsmehrheit, Sie haben es gesagt, die einfach nicht mehr daran glaubt, dass da irgendwas in Bewegung kommt. Da kommt noch was dazu. Diese Eliten sind alt. die Bevölkerung ist jung. Und das ist eine Diskrepanz in der Erfahrung ihrer Lebenswelt, die jetzt voll miteinander kollidiert. Also ich sehe keinerlei Aussicht, dass sich das irgendwie wieder arrangiert. Ich glaube, die Legitimation dieses Systems ist im Eimer. Das heißt noch nicht das Ende, das hat andere Gründe. Aber dass es Menschen gibt, die damals vor 20 Jahren noch für Khatami sich engagiert haben und an die Reformer geglaubt haben, das ist aus.
Jetzt ist ja das Problem auch sicherlich, dass es ja im Land, in der Opposition oder auch außerhalb des Landes, dort gibt es ja auch viele, die ins Exil gehen mussten, ja auch keine Figur oder keine Bewegung oder auch keine Partei gibt, die so als Alternative für das politische System im Iran gilt, die dann dort auch sozusagen die Nachfolge, ich nenne es jetzt nochmal trotzdem Mullah-Regime, weil das der gängige Begriff ist, einführen könnte. Da gibt es niemanden. Den einzigen Namen, wir kommen da noch drauf, den man kennt in dem Zusammenhang, ist der des Sohns des letzten Schah. Aber eine richtige Führungsfigur gibt es da nicht.
Also ich glaube, einmal muss man unterscheiden, was Opposition innerhalb Irans ausmacht. Und es ist richtig, es gibt keine klaren Parteistrukturen. Die sind ja auch unterminiert und unterbunden worden in der politischen Sphäre ganz systematisch in der Islamischen Republik. Sie haben nicht Gewerkschaften beispielsweise im klassischen Sinne wie bei uns. Sie haben keine organisierte politische, gesellschaftliche Macht, die sie dort konzentriert finden könnten. Aber es heißt nicht, dass es nicht Widerstandsgruppen, Manifeste, Ideen und Konzepte gäbe. Und es heißt auch nicht, dass es keine prominenten Oppositionsfiguren gäbe in Iran. Die gibt es sehr wohl. Da auch muss man wiederum unterscheiden zwischen Oppositionsfiguren aus den sogenannten Reformerkreisen, die, wie ja gerade schon erwähnt wurde, von weiten Teilen der Bevölkerung eben nicht mehr als Oppositionsfiguren angenommen werden. Sie haben aber auch Leute wie zum Beispiel die Friedensnobelpreisträgerin Nargis Mohammadi. Sie haben andere Menschenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsverteidigerinnen in den iranischen Gefängnissen, die übrigens ein ganz vehementer, bedeutsamer Ort für politischen Widerstand in Iran darstellen. Da gibt es prominente Köpfe. Es gibt auch seit den Frauen-Leben-Freiheit-Protesten, und das ist meines Erachtens nach eine der größten Errungenschaften, sehr viele Ideen dafür, wie könnte eigentlich ein Post-Khamenei-Iran aussehen? Was wollen wir eigentlich für eine Zukunft? Wie soll eine Verfassung aussehen? Wollen wir ein Referendum haben, in dem wir uns darauf verständigen, wie dieser Staat neu aufgebaut werden soll? Welche Rolle soll Religion spielen? Wie gehen wir um mit früheren Sicherheitskräften? Bieten wir ihnen Amnestie an oder nicht? Es wird strategisch gedacht, es wird politisch gedacht, es wird debattiert an den Universitäten, sogar an den Schulen. Wir sehen ja auch immer jüngere Teile der Gesellschaft beteiligen sich an diesen Protesten. Auch jetzt haben wir ja gesehen, 9 Kinder sind ja auch ums Leben gekommen. Nach allem, was wir bislang wissen, vermutlich dann auch mehr. Das heißt, es gibt sehr wohl im Prinzip oppositionelle Kräfte, sie sind aber nicht organisiert. Mhm. Außerhalb Irans sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir verschiedene Oppositionsgruppen. Und Sie haben eben Reza Pahlavi angesprochen. Er gehört sicherlich einer Gruppe an, die noch besser organisiert ist als viele andere Oppositionsgruppen. Aber auch die Diaspora ist sehr viel vielfältiger, als es im Moment vielleicht durch diese Art der Aufmerksamkeit, die es für die Monarchisten gibt, den Anschein macht.
Wenn ihr, Pahlavi muss vielleicht aufpassen. Der hat jetzt hohe Aufmerksamkeit. Aber das ist die Chiffre für die radikale Ablehnung des Regimes. Nicht etwa als Sympathieträger, sondern wenn man sagt, ich bin für den Sohn des Schahs, ist das die klare Aussage, alles radikal nicht dieses Regime. Aber nicht, weil sie den bewundern, geschweige denn, dass sie dem zutrauen, zurückzukommen. Wie das passieren soll, ist ja vollkommen unklar.
Wenn wir vielleicht noch mal auf die, wenn wir schon den Blick von außen auf den Iran sind, es gab ja US-Präsidenten Obama, vorher Clinton, Biden, die ja sehr stark auch auf Ausgleich, Kooperation, Friedensorientierung, Werteexport gelegt haben. Jetzt haben wir einen US-Präsidenten, der das alles in den Wind schlägt und den Iranern mehr oder minder voll an den Karren fährt. Jetzt hört man ja, die Iraner sollten angeblich sogar gesprächsbereit gewesen sein. Ist das etwas, was das Regime in Teheran beeindruckt? Und traut man Trump tatsächlich zu, das auch irgendwann mal zu tun, was er da ankündigt?
Ich glaube, zu den Gesprächen würde es erstmal nicht kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Washington heute Morgen zu Washingtoner Zeit entschieden, dass es erstmal keine Gespräche
mit dem iranischen Regime gekommen sind.
Dass die Signale gekommen sind. Ich würde sagen, das Regime in Teheran steht mit dem Rücken an der Wand. Und daher signalisieren sie natürlich Gesprächsbereitschaft. Aber man muss sich fragen, was könnte denn dort eigentlich zur Debatte stehen? Weil die Trump-Regierung ja den JCPOA, also den Iran-Deal, abgelehnt hat, ausgeschrieben ausgestiegen ist und dass ja die Substanz der Kontrolle des Atomprogramms, genau, Iran, ja. dass es da aus amerikanischer Sicht nicht genug war, was in diesem Deal stand. Insofern wüsste ich gar nicht, worüber der Iran und die USA derzeit verhandeln könnten. Und ich würde auch gerne Herrn Guldimann und Herrn Fischer da etwas widersprechen. Ich glaube, dass wir nicht ausschließen können, dass es nicht zu einem Militärschlag der USA kommen wird. Ich glaube nicht, dass Trump interessiert ist, einen langen Krieg gegen den Iran zu führen. Er ist ja schließlich auch damit angetreten, mit dem Versprechen, die endlosen Kriege der USA beenden zu wollen. Das tut er jetzt im Gegenteil. Er schlägt gegen Venezuela, droht andere Schläge gegen Kolumbien, Nigeria etc. an. Aber trotzdem, er hat sich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Er hat gesagt, Hilfe kommt. Er hat Regime angedroht. Und natürlich ist es nicht vergleichbar mit dem Szenario in Venezuela, aber die USA sind immer noch sehr präsent mit Militärbasen in der Region, haben mit Israel einen Verbündeten, der auch Interesse hätte, solche Schläge zu unterstützen. Also ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass in den kommenden Tagen und Wochen da gezielte Schläge wieder erfolgen werden.
Herr Fischer, was meinen Sie, ist das die Impulsivität des US-Präsidenten oder steckt da wirklich ein handfestes Interesse dahinter? Man fragt sich ja tatsächlich, was er damit eigentlich bezweckt. Wir haben ja gerade schon gehört, dann hängt nämlich zu Hause bei der MAGA-Bewegung der Haussegen schief, denn die wollen gerade das ja nicht, dieses Engagement im Iran, egal in welcher Form.
Und, Frau Wedersteck, wir widersprechen uns gar nicht. Ich habe eigentlich davon gesprochen, dass hier keine Truppen auf den Boden geschickt werden. Militärschläge schließe ich auch nicht aus. Und dazu ist die USA ja mit chirurgischer Präzision in der Lage. Das hat man jetzt auch gesehen in Venezuela. Das würde ich auf keinen Fall ausschließen. Denn man hat ja auch gesehen, im 12-Tage-Krieg, der Einsatz der B-2 war so massiv, dass das Regime relativ rasch auf Linie gerückt ist. Und so etwas kann man auch hier wieder erwarten. Was ich persönlich eher ausschließen würde, und ich nehme an, damit Herr Guldemann mir folgen, ist ein Bodeneinsatz, wo wirklich man mit Truppen hineingeht. Denn das würde zu einem Desaster im Endeffekt führen. Und das haben schon andere amerikanische Präsidenten bewiesen, dass man hier zu weit geht. Die Volatilität von Trump selber ist natürlich auch ein Faktor, der die Mullahs nervös macht. Denn wir sehen auch im Bereich der Ukraine und natürlich ist auch in Venezuela oder auch in Grönland, dass Trump eine gewisse berechenbare Unberechenbarkeit hat. Man kann davon ausgehen, dass er am nächsten Tag eine neue Entscheidung trifft. Es ist im Endeffekt, erleben wir eine Art politisches Portfolio-Management. Wenn die Aktien gerade günstig sind, militärisch zuzuschlagen, wird er es tun. Wenn sie nicht günstig sind, wird er sein Angebot zurückziehen oder es anders ausführen. Aber wir müssen auf jeden Fall, und da bin ich wirklich bei Frau Wähler-Schöck, wir müssen schon erwarten, dass Trump in den nächsten ein, maximal zwei Wochen irgendeine Aktion setzen muss, um auch zu Hause nicht sein Gesicht zu verlieren und vor allem weltpolitisch. Und was wir nicht vergessen dürfen, das wäre die nächste Demütigung, die man Russland zufügen könnte. Es ist der Krieg mit Aserbaidschan und Armenien beendet worden durch die Trump-Administration, zumindest behauptet er es. Wir sehen in Venezuela einen Staat, dem die Russen ihre Bündnistreue zusichern. Trump schlägt zu. Und wenn er jetzt den Iran auch noch mehr oder weniger ins Visier nimmt, dann wäre der nächste Verbündete der Russen massiv getroffen. Und das hat Auswirkungen geopolitisch, die sich die Russen kaum mehr leisten können. Das heißt, Trump wird die Chance wahrnehmen. Wie er sie genau wahrnimmt, werden wir in den nächsten zwei Wochen, glaube ich, erleben.
Er will ja auch auf Kuba losgehen. Also das heißt, der übernächste Verbündete der USA.
Herr Keller, ich würde gerne kurz anknüpfen und zwar mit Blick auf die MAGA-Bewegung. Ja. Also die MAGA-Bewegung ist zwar sehr kritisch, was das Engagement der USA im Ausland betrifft, aber der Iran ist ein Thema, das sehr stark mobilisiert. Und was wir jetzt gehört haben, beispielsweise auch von Senator Lindsey Graham und anderen Vertretern des Trump-Lagers, ist durchaus eine Unterstützung. Also Lindsey Graham hat sich im Fernsehen dazu geäußert und gesagt, töte die ganze Führungsebene und geh rein, hat ihn also richtig angefeuert. Und also da sieht man, Iran ist ein Mobilisierungsfaktor für das Trump-Lager, Aber der Präsident darf sich auf keinen Fall Szenen erlauben, die...
Spielt auch eine Rolle, ist ja schon 46 Jahre her, diese für die USA damals demütigende Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran, die ja letztendlich durch politische Fehlentscheidungen, auch militärische Fehlschläge, dem damaligen US-Präsidenten das Amt gekostet hat, Jimmy Carter. Ist das immer noch in der amerikanischen DNA?
Das ist natürlich ein Trauma und natürlich schwingt für Trump immer auch sein großer Kontrahent Obama mit, die roten Linien in Syrien, der Friedensnobelpreis, der Obama verliehen wurde, ihm aber noch nicht, wie er hofft. Insofern, das treibt ihn auch an. Er sieht sich als der große Friedensschaffer. Herr Fischer hat schon erwähnt, die verschiedenen Konflikte, die er meint, gelöst zu haben. Ich würde dem widersprechen. Ich sehe keinen einzigen davon nachhaltig gelöst. Aber es wäre natürlich ein Traum für ihn, zu sagen, ich bin der Präsident, der das Ende des islamischen Regimes in Teheran eingeläutet hat.
Also ich glaube, er muss was tun. Er hat angekündigt, er wird was tun. Und wenn er nach Hause geht und sagt, nein, April, ich mache nichts, ist nicht gut. Also er kann was tun. Und ich glaube, es gibt einige Bereiche, wo er auch was tun kann. Das eine ist diese Internetgeschichte über Starlink. Das wird zwar stark gestört, aber da kann er noch wahrscheinlich das weiter ausbauen.
Satelliten-Internet damit aktivieren, also mit Hilfe von Elon Musk. Sozusagen das umschiffen, was die Mullahs jetzt quasi blockieren.
Das wird gestört, teilweise erfolgreich, das könnte weiter ausgebaut werden. Das Zweite ist, die Israelis haben in Iran geheimdienstliche Vertreter. Und die sind sehr gut informiert, wo wer was ist. Und dass da gezielte Militärschläge möglich sind, das ist durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er jetzt etwas tun muss. Ob das sehr erfolgreich ist, ist ja politisch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass etwas getan wird und er verkünden kann, er hat es gemacht. Ich glaube nicht, dass es ihm dadurch gelingt, das Regime zu stürzen. Und das wird er sich hüten, das anzukündigen.
Die Frage ist ja, ob das, was auch danach kommt. Frau Samiri-Rath, es ist noch gar nicht so lange her, da hat die Iraner den Anspruch erhoben, in der Region, also im Mittleren Osten, wie wir ihn nennen, die Führungsmacht zu sein. Es gibt eine massive Rivalität mit Saudi-Arabien in dieser Frage. Jetzt steht der Iran möglicherweise mit dem Rücken zur Wand. Was bedeutet das eigentlich für diese Region? Eine unabsehbare Instabilität?
Dafür ist es noch viel zu früh, weil das sehr früh, das vorherzusagen, im Prinzip einzuordnen, weil wir ja noch gar nicht wissen, in welche Richtung sich jetzt diese Proteste entwickeln und in welche Richtung sich dieser Staat entwickelt. Also stürzt da etwas, kollabiert da etwas? Haben wir zum Beispiel Überläufer im Sicherheitsapparat? Ist da etwas, was sozusagen in die Brüche kommt? Und da sehen wir doch eine gewisse Nervosität durchaus bei einigen Nachbarstaaten, gerade arabischen Golfstaaten, die ja doch tendenziell eher da Status Quo-Mächte sind, die also eher Sorge haben vor einer Instabilität, beispielsweise vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Iran, wo dann auch bestimmte ethnische Konflikte tatsächlich grenzübergreifend wirken könnten. Es gibt Staaten wie den Irak, die befürchten müssen, zum Beispiel zwischen die Fronten zu geraten, wenn Iran sich entschließen sollte in Reaktion, und das haben sie zumindest in Aussicht gestellt, auf mögliche US-amerikanische Militärschläge, Vergeltungsschläge auszuüben. Irak wäre ein Forum dafür. Katar wäre ein sehr naheliegendes Forum. Die Iraner haben ja beispielsweise in Katar im Juni eine US-Basis angegriffen als Vergeltungsschlag damals für US-amerikanische Schläge gegen die Nuklearanlage in Fordo. Also auch das müsste übrigens bei einer trumpischen Aktion mit berücksichtigt werden. Und ich glaube schon, dass es der Trump-Administration durchaus darum geht, zu verhindern, dass zum Beispiel US-Soldaten ums Leben kommen und das innenpolitisch dann auch nochmal eine andere Dimension hat. Darauf spekulieren zumindest die Iraner ein Stück weit. Soll heißen, wir sehen jetzt nicht unbedingt im Umfeld Irans viele Staaten, die jetzt aktiv darum bemüht wären, diesen fundamentalen Wandel voranzubringen, weil sie eben auch nicht wissen, was folgt dann. Denn stellen wir uns vor, letzter Punkt, Khamenei stürzt oder diese klerikale Clique stürzt, dann haben sie immer noch einen zweiten Staat im Staat, nämlich die Revolutionsgarden. Iran ist ein Staat, die Islamische Republik ist ein Staat, die sie eigentlich zweimal stürzen müssen. Und das wissen auch die Nachbarstaaten. Sie haben Sorge davor, was das dann bedeutet tatsächlich. Und da gibt es durchaus eine gewisse Tendenz zu sagen, ich habe lieber das, was ich kenne, was problematisch ist, als eine völlige ungewisse neue Situation.
Herr Fischer, wer hätte denn Interesse an einem instabilen Iran in der Region oder auch darüber hinaus?
Also eigentlich kann überhaupt niemand Interesse haben, dass der Iran instabil ist, denn das Land ist zu groß und es liegt auch von der von der Geografie so, dass es eigentlich stabil sein sollte. Das ist genau der Punkt, den wir auch immer sehen bei Regimewechsel und der Forderung nach Regimewechsel. Das klingt zwar an sich ganz gut, aber wie auch hier schon angesprochen worden ist, die Mullahs herauszunehmen, der nächste Mullah kommt bestimmt. Da sind genug da, jetzt kommt auch das Argument, es ist eine veraltete Clique, das ist richtig. Es wird aber auch jüngere Mullahs geben, die nachrücken können. Das heißt, in dem Fall würden sie einen Kopf der Hydra abschlagen, es kommen fünf heraus. Ein Regimewechsel, der zum Beispiel von außen gesteuert ist, und es ist ja auch schon angesprochen worden, Basson de Char, klingt ganz gut, aber wenn man sich an seinen Vater erinnert, dann sehe ich keine besonders praktische Mehrheit im Iran für ihn. Außerdem würde er beinahe als Marionette der Amerikaner gelten, so wie auch Karzai in Afghanistan. Das heißt, im Endeffekt müsste man den Mullahs, was aber sehr, sehr schwierig ist, einen Ausweg bieten, dass sie sich zurückziehen können, auf eine neue Mullah-Generation übergeben. Das klingt alles sehr utopisch und wird vermutlich auch nicht passieren. Aber eines steht auch fest, mit dem Abschlagen des Mullah-Regimes alleine, und da gebe ich Frau Semiri hat völlig recht, macht man das Ganze noch unsicherer, das bleibt dem Militärkrieg über. Und die wird freiwillig ihren Posten nicht aufgeben und die wird auch darum kämpfen, dass sie überleben kann. Und im Notfall reißt sie einige andere noch mit ins Unglück hinein. Das heißt, wenn wir von Regime-Change reden, dann sehen wir es auch Venezuela. Die Amerikaner nehmen Maduro heraus. Und das Land ist im Endeffekt derzeit von der Caretaker-Regierung regiert, wenn man es überhaupt sagen kann. Die Amerikaner üben aber keine direkte Gewalt derzeit aus in Venezuela, keine Regierungsgewalt, und sind im Endeffekt darauf angewiesen, dass im Land wenig passiert. Das kann man mit Venezuela machen, wo man auch schnell intervenieren kann. Das können es aber definitiv nicht mit dem Iran machen. Und auch Israel kann kein Interesse daran haben, dass der Iran völlig instabilisiert wird. Denn die Gefahr ist viel zu groß, dass wieder eine andere Clique hochkommt, die vielleicht noch israelfeindlich ist. Also, es gibt im Englischen einen Begriff, better the devil you know than the devil you don't know. Mit den Mullahs ist es schwer umzugehen und sie haben definitiv eine Grenze überschritten ist bei der Bekämpfung der Demonstrationen. Aber wenn man nicht haarscharf weiß, was nachfolgt, dann wäre es die typisch amerikanische Reaktion, man geht hinein, man schlägt alles kurz und klein. Und dann fehlt dieser unglaublich schöne Plan B, der dann im Endeffekt eine neue Regierung an die Macht bringt, auch das Land neu gestaltet. Wenn das nicht vorhanden ist, dann mag es vielleicht besser sein, auch wenn es noch so tragisch klingt, mit dem zu agieren, was vorhanden ist und zu versuchen, die einzuhegen.
Ich würde da gerne nur noch mal sozusagen klären oder klarstellen, dass mein Punkt nicht war, dass wenn diese klerikale Struktur stürzt, die Islamische Republik oder Iran zu einem unsicheren Staat würde und deshalb es vielleicht sozusagen auch außenpolitisch wünschenswert wäre, dass sie sich dieses System in irgendeiner Weise hält. Das ist definitiv nicht mein Punkt. Mein Punkt ist zu sagen, dass selbst wenn diese klerikale Struktur, also diese oberste Schicht abgetragen ist, eine weitere sehr verfestigte, machtkonzentrierte Schicht da ist, die es ebenfalls zu bekämpfen gilt. Das soll aber nicht einen sozusagen davon abhalten, Demonstrierende zu unterstützen, die genau diese beiden Schichten quasi überstürzen oder überwerfen wollen. Aber ich stimme zu, wenn wir in einer ungeeigneten Weise extern intervenieren, sei es durch Militärschläge, die vielleicht dann eher Proteste behindern und Proteste tatsächlich auch den Protestierenden schaden, so wie wir das ja teilweise auch während des 12-Tage-Krieges gesehen haben, wo Netanyahu ja auch die iranische Bevölkerung aufgerufen hat, geht auf die Straßen, wir unterstützen euch aus der Luft, macht ihr den Rest auf der Straße. Die Leute sind dem nicht gefolgt, weil sie eben nicht unter dem Bombenhagel die Möglichkeit, die Sicherheit gesehen haben, tatsächlich hier aktiv zu werden. Das heißt, Wandel von innen, ich glaube, das ist schon etwas, das man sagen kann, dass sehr viele Iranerinnen, sicher nicht alle, es gibt Leute, die wünschen sich militärische Intervention, aber viele Iranerinnen tatsächlich anmahnen, der Wandel muss von innen kommen. Wir brauchen Unterstützung von außen, aber wir wollen keinen Regime-Change von außen, der dann kommt, einfach nur eine Person eventuell absägt und dann stehen wir vielleicht unter sehr viel schwierigeren Bedingungen.
Das heißt, diese Revolutionsgarden, von denen Sie jetzt reden, sozusagen als der Staat im Staat, das ist ein praktisch unangreifbarer gesellschaftlicher Granitblock.
Unangreifbar nicht, aber ob sie ihn greifen können, hängt eben auch davon ab, ob sie Teile dieses Sicherheitsapparates, der aus mehr besteht als nur den Revolutionsgarden, aber Teile dieses Apparates tatsächlich dazu zu bringen, die Waffen niederzulegen, sich zum Beispiel an die Seite der Demonstrierenden zu stellen. Aber das hängt von sehr vielen Faktoren ab. Erstens, können sie glaubhaft zum Beispiel Amnestie in Aussicht stellen oder nicht? Wenn sie Amnestie anbieten, und das tun auch nicht alle Oppositionsgruppen, einige schon, sie haben begriffen, dass die Wahrscheinlichkeit dann größer ist, dass Menschen sich ihnen anschließen, die sonst die Waffen gegen sie richten würden. Aber selbst wenn sie sozusagen Amnestie in Aussicht stellen, ist die Frage, können sie denn garantieren, dass diesen Leuten später nichts passiert? Also die Leute, die hier Teil dieses Systems sind über Jahre hinweg, die wirtschaftlich profitieren von dem System, die aber auch existenziell dann gefährdet werden im Fall eines Umsturzes, werden sich ganz genau überlegen, unter welchen Bedingungen sie bereit sind, die Waffen niederzulegen. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Es heißt nur, dass es sehr schwierig ist und sehr viel größerer Organisation bedarf. Es kann sein, dass wir in diesen letzten Tagen schon Ansätze davon gesehen haben. Diese Bilder sind eben aber noch nicht an uns rausgedrungen. Wir können eben im Moment nicht tiefer in Iran reingucken aufgrund dieses Internet-Blackouts.
Ja gut, lieber. Zwei Dinge. Das erste ist, ich glaube, wir müssen sehen, und das war im Interesse der gesamten Region, dass in den letzten 20 Jahren Iran ganz massiv an Einfluss verloren hat. Das hängt damit zusammen mit dem Regime-Change in Syrien, mit der Schwächung von Hezbollah, mit der Situation im Irak, mit dem erschwerten Unterstützung der Houthi. Also Iran ist heute in der Region lange nicht mehr die Regionalmacht, die es war, unmittelbar in der Folge des amerikanischen Überfalls auf Saddam Hussein im Irak. Das Zweite ist, ich glaube, wir spekulieren jetzt über die möglichen Veränderungen hin zu einem irgendwie geordneten Staat nach Ende dieses Regimes. Ich meine, die Alternative ist ein Chaos. Die Alternative sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Es ist nicht, ich glaube, ich befürchte nicht, dass... Oder ich habe Angst, dass, wenn das wirklich so weiter eskaliert, dass dann die Gefahr ist einer inneren Destabilisierung des Irans, die auch für die Region gefährlich sein kann. Von daher,
eine Art Anarchie, die dann ausbricht.
Ja, Anarchie, das ist immer so. Politologen sprechen, wenn sie nicht wissen, was passiert, sprechen von Wirren. Man weiß nicht, was das ist. Aber es wird wahrscheinlich dann Wirren geben, die man nicht durchschaut. Und das ist dann sehr schwierig zu handhaben, mit welcher Situation wir es dann zu tun hätten. Ich bin nicht sicher, dass es überhaupt so weit kommt. Im Moment, es hat sich jetzt in den letzten 24 Stunden wieder ein bisschen beruhigt. Es ist möglich, dass es wieder etwas beruhigt. Aber der Grundkonflikt bleibt und der kann jederzeit wieder eskalieren. Und wohin er eskaliert? Nicht in eine Friede, Freude, Eierkuchen, Demokratie und Rechtsstaat, sondern möglicherweise in einer chaotischen Situation.
Mhm. Jetzt ist er ein wichtiger Player in dieser Region aus auch Israel. Die schauen natürlich mit Argusaugen auf diese Entwicklung, gerade im Iran, auch auf die Massenproteste. Könnte es sein, dass Israel die Situation auch ausnützt? Die größte Gefahr für Israel ist ja die Vernichtungsstrategie des Iran gegenüber Israel. Dort ist das ja kodifiziert. Israel muss vernichtet werden. Diese Gefahr ein für alle Mal zu beseitigen für Israel?
Israel hat natürlich im iranischen Regime einen zentralen Gegner in der Region. Auf der anderen Seite möchte ich Herrn Fischer beipflichten. Er hat erläutert, dass es für Israel auch kein Interesse sein kann, eben diese anarchischen Zustände im Iran zu haben. Da ist es besser, ein zentrales Regime zu haben und den Gegner zu kennen, als wenn man dieses Regime wegschlagen würde, was gar nicht so einfach wäre. Aber man sieht natürlich auch den Fall Irak. Dort können wir eigentlich nicht mehr von einem Gewaltmonopol sprechen, weil es viele bewaffnete Gruppen im Irak gibt, in Syrien ähnlich. Insofern wird Israel sich hüten, dazu beizutragen, dass ähnliche Zustände im Iran ebenfalls ausbrechen. Der Iran hat immense Ressourcen, was Erdöl und Erdgas betreffen, aber eben auch massive ballistische Ressourcen, das Atomprogramm. Insofern, wenn das in verschiedene Hände fiele, könnte das gar nicht im Interesse Israel sein. Das würde die Region immens destabilisieren und wäre eine erneute Gefahr für Israel. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass Israel eng mit Washington koordiniert, auch weil die Schläge beim letzten Mal, die Israel geflogen hatte, durchaus Gegenwind erfahren haben durch Trump. Und einen solchen Vorgang wird sich Netanyahu nicht mehr erlauben.
Herr Fischer, jetzt wollen wir ja natürlich auch darauf blicken, was daraus sich in nächster Zeit entwickelt. Das ist für uns ja auch von eminenter Bedeutung, wenn man sich diese Entwicklung da im Iran ansieht. Wenn ich das jetzt so verstanden habe, richtig verstanden habe, so als kleines Resümee auch in der Sendung, dass ein möglicherweise gemäßigt moderates Mullah-Regime, wie auch immer das dann aussieht, mit personellen Veränderungen, welcher Art auch immer, immer noch das kleinste von allen Übeln ist, die sowohl den Iranerinnen und Iranern als auch der Umgebung und auch uns passieren kann.
Da blicke ich Ihnen völlig bei. Ich meine, wir haben ja im Endeffekt zwei Modelle, die wir zur Auswahl hätten. Das eine ist Tunesien, wo es ja dann passiert, dass die Armee sich wirklich auf die Seite der Bevölkerung geschlagen hat, mit voller Amnestie und einen gleitenden Übergang in eine mehr oder weniger funktionsfähige Demokratie gefunden hat. Das Gegenbeispiel ist Afghanistan. Es ist bisher noch niemandem gelungen, der von außen interveniert hat, dieses Land in eine Richtung zu treiben und auch zu stabilisieren, die man von außen wollte. Daher glaube ich immer noch, dass es das Hoffnungsfroheste wäre, wenn die Möglichkeit bestünde, dass innerhalb des Iran sich noch aus der religiösen Clique, eben den Mullahs, eine Bewegung findet, die sieht, so können wir nicht mehr weitermachen. Also das Mittelalter, das wir so mehr oder weniger ausüben, mit Moralinstanzen der Bevölkerung alles vorzuschreiben, wird auf Dauer nicht mehr funktionieren. Das wäre die logische Konsequenz, die Lehre, die man aus diesen derzeitigen Aufständen ziehen kann und damit gleitend einen Übergang in eine neue Art von Zusammenleben führen. Das klingt noch einmal extrem utopisch und ich kann mich erinnern, bei einer Ihrer Sendungen habe ich auch einmal gesprochen von den Mullahs, die gemäßigt sind. Das hat klarerweise auch zu Protest geführt, denn die gibt es offenbar nicht. Ich glaube immer noch, dass ein System und auch die Mullahs sind intelligent gebildet. Man muss erkennen, wenn es nicht mehr geht. Und wenn der Druck so groß wird, von außen und auch von innen, dann wäre das die Möglichkeit, ein Übergangs-Mullah-Regime, das auch den Weg bereitet für etwas, was wir heute noch nicht sehen können, aber das vielleicht dann doch in eine immer weitere Demokratisierung überleiten könnte.
Ja, die Frage ist, diese Theokratie, ob sie doch im Moment noch das kleinere Übel ist, bei aller Repression. Ich meine, an dem Drogensüchtigen nimmt man ja, wenn man ihn heilen will, auch nicht gleich die Drogen weg, sondern versucht das irgendwie anders zu regeln. So eine Art, die Mullahs damit einzubeziehen oder das theokratische System dieses Gottesstaates. Ist das eine Lösung für die kurzfristige Zukunft?
Nein, das ist keine Lösung. Das ist sicherlich keine Lösung für die Interessen, die von nun Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen Iranerinnen und Iranern auf den Straßen verfolgt werden. Ich hoffe auch nicht, dass das Resümee ist dieser Sendung, das wir ziehen, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, noch mal festzuhalten, dass wir unterscheiden müssen zwischen nationalen Schritten hin zu fundamentalen Wandel und externen Schritten hin, die versuchen, von außen Dinge zu bewirken, die möglicherweise zu fundamentalen Wandel führen. Ich bin sehr skeptisch, was diese externen Formen der Intervention anbelangt. Ich bin weniger skeptisch, was Möglichkeiten der nationalen, fundamentalen, schrittweisen Veränderungen anbelangt. Und das, was gerade angesprochen worden ist, nämlich das, was Sie jetzt unter gemäßigten Mullahs verstehen, die zu dem Schluss kommen müssten, dass es so nicht weitergeht, tatsächlich sehen wir genau diese Diskussion innerhalb der politischen Eliten im Moment, und zwar ganz vehement. Ich gehe davon aus, dass für Khamenei an der Spitze dieses Staates machtpolitischen Ende erreicht ist. Und dass er eigentlich sozusagen diese Proteste politisch nicht mehr überleben wird. Möglicherweise auch physisch nicht, aber mindestens politisch nicht überleben wird. Es wird hier eine Anpassung geben müssen vom System, weil Khamenei dieses System außen- und innenpolitisch jetzt in eine Situation gebracht hat, wo sie faktisch nicht mehr handlungsfähig sind. Und wenn dieser Apparat sich halten will, wird er versuchen, hier Anpassungen vorzunehmen. Die sind moderater Art, die sind nicht fundamental. Und es wird deswegen auch nicht reichen, darauf zu hoffen, dass es eine moderate Clique innerhalb der Eliten geben wird, die hier einfach übernimmt und dann schrittweise Dinge sich verändern, sondern es wird den Druck der Straße brauchen. Es wird ihn langanhaltend brauchen, wenn es nicht jetzt gelingt, innerhalb kürzester Zeit quasi über eine kritische Schwelle zu kommen. Das kann man nie vorhersehen, das ist ungewiss. Manchmal stürzen Systeme doch schneller, als man denkt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es, wie so oft der Fall, nicht so schnell geht und wir über schrittweisen Wandel reden, dann wird er nicht von den Eliten allein kommen können. Da braucht es den Druck der Straße und da braucht es im Übrigen auch die Unterstützung aus dem Ausland.
Wir sind am Ende der Sendung. Deswegen,
Khamenei ist 87, ja. Der macht es nicht mehr lange. Das so ist der nächste Anlass.
Und wir werden so mit diesen Nachtzeiten des Iran wahrscheinlich leider in den nächsten Tagen und Wochen noch viel auch hier in der Sendung zu tun haben. Ich bedanke mich bei Azadi Sami Rirat, bei Anja-Wela Schöck, bei Professor Clemens Fischer zugeschaltet aus Köln und bei Tim Guldemann hier. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde. Trump will Grönland. Kann Europa sich wehren? Aktuell ist bei Phoenix der Tag, dann mit Marc Steinhäuser. Auch hier bleiben wir beim Thema Grönland. In Kopenhagen und in Brüssel ist darüber heute viel geredet und verhandelt worden. Und morgen werden wir das in der Phoenix-Runde, ich habe es gesagt, etwas genauer beleuchten. Bleiben Sie bei uns.